Unser Thema im August ist das Reisen und der Urlaub. Und dabei gibt es ja ein fast schon paradoxes Problem, denn fast alle wollen gern individuell und alleine schöne Orte erleben. Aber da das alle wollen, ballt es sich dann doch an vielen Orten. Barcelona, Dubrovnik oder Venedig sind da nur drei Beispiele von vielen. In diesem Sommer sind Bilder von Einheimischen in Barcelona durch die Medien gegangen, auf denen sie mit Wasserpistolen auf Touristen und Touristinnen zielen und Rauchbomben in Hotellobbys werfen. Und Venedig hat erst kürzlich eine erste Bilanz des Eintrittsgeldes gezogen. Können vielleicht digitale Anwendungen die Besucherströme besser lenken und Overtourism, wie er oft kritisiert wird, vermeiden? Das schauen wir uns in dieser Ausgabe an. Ich bin Christian Bollert, frisch aus dem Dänemark-Urlaub zurück und freue mich auf eine neue Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Digitale Infrastrukturen sollen beim Steuern der Touristenströme helfen. Da gibt es zum Beispiel digitale Zwillinge. Das sind virtuelle Nachbildungen von Städten, mit denen man testet, wie sich der Verkehr verhält, wie man energieeffizienter nutzt oder auch, wie sich Bauprojekte auf die Umgebung auswirken. Städte wie Dubrovnik, Venedig, Amsterdam oder auch Kopenhagen arbeiten bereits mit digitalen Systemen oder Apps, um den Andrang von Besucherinnen und Besuchern zu reduzieren. Die Leute sollen von Hotspots weg an ruhigere Orte gelockt werden oder auch die Besucherströme mindestens besser vorhergesagt werden. Julian Reif ist Professor und stellvertretender Leiter am Deutschen Institut für Tourismusforschung der Fachhochschule Westküste im schleswig-holsteinischen Heide. Und er forscht schon seit Jahren zu den Potenzialen digitaler Besucherlenkung und ist dementsprechend ein idealer Gesprächspartner für unsere heutige Ausgabe. Schön, dass wir in dieser Episode persönlich mal darüber sprechen können, was die digitale Besucherlenkung heute schon kann und wie erfolgreich sie tatsächlich ist. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Herr Reif.
Moin, Herr Bollert. Hallo, ich grüße Sie.
Wer vielleicht schon in die Brand 1 reingeschaut hat, der wird es eventuell schon wissen, der Erfolg der digitalen Besucherlenkung, der ist bisher ziemlich bescheiden. Woran liegt das?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Gründe, woran das liegt. Ne? Ich würde mal sagen, der Hauptgrund, warum das jetzt nicht in durchbrechenden oder bahnbrechenden Erfolg hat, ist schlichtweg, dass Menschen reisen und sich vielleicht vorab nicht unbedingt informieren. Und das führt natürlich unter anderem dazu, dass viele Menschen auch einfach auch durch die Zwänge, die gegeben sind, beispielsweise durch Ferienzeiten, ne, und die Sommerferien, dann natürlich an vielen Ausflugsorten auf einmal auftauchen.
Aber da würden jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, na Moment mal, ich informiere mich ja doch, oder?
Ja, unbedingt. Jeder informiert sich ja in einer gewissen Weise, aber die Informationen, die sie dann machen, sind dann in erster Linie dahingehend, wo kann ich am besten übernachten, wo finde ich ein gutes Restaurant, dass sie sich gegebenenfalls darüber informieren, ob es vor dem Eiffelturm zu Warteschlangen kommt, ist dann vielleicht eher auf den hinteren Plätzen der Informationspunkte.
Im ersten Moment klingen ja auch die Ansätze, die man da so sehen kann, über die man übrigens in der Brand 1 noch mehr erfahren kann, durchaus vielversprechend, wenn beispielsweise Dubrovnik guckt, dass sie mit freiem WLAN, QR-Code, Sensoren und Besucher-Apps ziemlich genau verfolgen können, wann beispielsweise wieder ein Kreuzfahrtschiff hunderte Leute ausspuckt. Wieso klappt das aber trotzdem nicht, ich sag mal, im größeren Maßstab?
Ja, gerade Dubrovnik ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Sie wissen dann natürlich, wann diese Spitzenzeiten sind, ja, und können sich natürlich in gewissen Teilen darauf einstellen. Gleichwohl sind natürlich die ganzen Menschen dennoch in Dubrovnik. Und auch Dubrovnik ist natürlich von der baulichen Struktur ja nochmal ganz besonders und ist natürlich durch diese Anläufe der Kreuzfahrtschiffe, ich würde mal sagen, auch stark gebeutelt dann dadurch. Allein das Wissen, dass die Menschen kommen, reicht ja nicht aus. Es gibt so einen schönen Spruch, es gibt keinen Overtourism, nur schlechtes Management. Dem stimme ich nicht unbedingt zu, weil man kann natürlich die Dinge managen und man kann versuchen zu regeln, wann gewisse Einlässe sind. Aber Sie müssen verstehen, bei den ganzen Diskussionen rum und dem Übertourismus reden wir oftmals auch von sozialen und perzeptuellen Tragfähigkeitsgrenzen. Das heißt, für den einen ist das total voll und für den anderen ist das aber noch absolut in Ordnung und absolut gut. Ja, dementsprechend ist es schwierig zu sagen, es gibt jetzt keinen Overtourismus.
Ja, aber ich will trotzdem auf diesen Aspekt, den Sie angesprochen haben, zurückkommen, dass es auch eine Frage des Managements ist. Also da scheint ja schon auch was dran zu sein. Man kann Dinge auch besser oder schlechter lösen.
Ja, unbedingt. Man kann Dinge besser und schlechter lösen. Und ich denke mal, der erste Ansatzpunkt bei diesem ganzen Ausbau zu solchen smarten Reisezielen, wie wir das in der Forschung nennen, ist, dass wir überhaupt erstmal mal wissen, wann sind denn überhaupt Menschen vor Ort. Und das wissen, in der Regel wissen das die Tourismusmanager vor Ort, wenn sie nach draußen gucken oder wenn das Wetter gut ist. Aber sie müssen natürlich erstmal ja allein die Daten sammeln, um das eben auch evidenzbasiert bestätigen zu können. Und wenn sie dann diese Daten haben, dann sind sie in der Lage, mit Hilfe von Modellrechnen natürlich auch Prognosen zu rechnen und eben dann auch zu sagen, okay, ich weiß, in den nächsten 2 Wochen ist die Buchungslage so, ich erwarte wahrscheinlich x Tagestouristen in meinem Ort, weil das Wetter gut ist und weil ein Ferientag ist. Und dann ist man natürlich in der Lage, direkte Ableitungen zu treffen. Was wir in unseren Forschungen im Institut rausgefunden haben, ist, dass man wahrscheinlich nicht alles an den Touristen abgeben kann und sagen, ja gut, der muss sich dann vor Ort informieren, ja, und der wird dann schon wissen, wenn es zu voll ist, und dann wird er sich anders verhalten. So einfach ist es nicht. Das ist ähnlich wie mit der Nachhaltigkeit beim Reisen, ne? Das kennen Sie ja auch. Alle wollen nachhaltig verreisen, aber in der Umsetzung hapert es dann natürlich. Und dementsprechend ist es eher so, dass wir die Reiseziele in der Verantwortung sehen mit dem vorhandenen Wissen und den Daten, die sie durch diese Ausbau an smarten Destinations generieren, dann eben auch richtige Ableitungen zu treffen.
Was sind denn dann richtige Ableitungen für diese Reiseziele, also für die Kommune oder die Region?
Genau. Also es sind mehrere Dinge, die man da angehen kann. Zum einen arbeiten wir da mit so einem, ich sag mal, mit einem Werkzeugkasten von so sanften Informations- und Nudging-Maßnahmen, ja, wo man eben versucht, dann doch vor der Reise den beispielsweise über den Kontakt, den man über die Buchung schon hat oder ähnliches, die Menschen zu sensibilisieren für gewisse Punkte vor Ort. Zum anderen arbeiten wir aber auch oder können Reiseziele eben auch mit Maßnahmen der dynamischen Preisgestaltung arbeiten. Wir erhoffen uns beispielsweise ganz viel Effekte auch über so ein tradiertes oder über so ein gelerntes Verhalten, was wir über Corona gelernt haben, quasi über Reservierungen der ganzen Sache Herr zu werden. Es gibt also ganz viele touristische Attraktionen, beispielsweise das Schokoversum in Hamburg oder das Miniaturwunderland oder eben auch gewisse Attraktionen in Venedig oder ähnliches, der Louvre in Frankreich, in Paris, die dann eben mithilfe von Tickets versuchen und Slots eben dann auch diesem Ansturm Herr zu werden. Das sind alles so Dinge, die man machen kann. Der andere Strang ist auch ganz oft, das wird vielleicht ein bisschen übersehen, ist eben auch die Einheimischen mitzunehmen. Auch die Einheimischen dafür zu sensibilisieren, wann es wo zu voll wird, wo die Hotspots sind, einheimisch mit in die touristische Entwicklung vor Ort einzubeziehen. Das sind alles so Punkte, die ganz wichtig sind.
Julian Reif, Professor und stellvertretender Direktor am Deutschen Institut für Tourismusforschung der Fachhochschule Westküste, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, wie Overtourism oder ich sag mal die unangenehmen Erscheinungen, die damit vielleicht zusammenhängen, besser vermieden werden können und was wir auch alle daran irgendwie an Schuld mittragen. Herr Reif, Sie haben vorhin schon uns als Reisende angesprochen, dass wir uns manchmal oder relativ oft nicht so gut informieren. Sie haben das Beispiel genannt, wie lange dauert es denn jetzt, bis ich hier oben auf dem Eiffelturm bin? Sie sprechen da auch vom Eigensinn der Besucher. Das heißt, was ist das eigentlich, der Eigensinn der Besucher in Ihrer Wahrnehmung?
Ja, letzten Endes sind das psychologische Prozesse, die da vonstatten gehen. Sie müssen verstehen, wie beispielsweise solche Besucherströme ablaufen, wie die sich generieren. Ja, und das ist jetzt nicht von mir oder von uns, sondern das ist von einem Forscherkollegen aus der Schweiz, Pietro Beritelli, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein Modell entwickelt hat, wie solche Besucherströme entstehen. Und das Modell sagt im Prinzip nichts anderes aus, dass in gewissen Reisezielen oder in Reisezielen es bestimmte Plätze und Sehenswürdigkeiten gibt, die natürlich maßgeblich sind für diesen Ort, ne? Wo sie Attraktionen finden, wo sie Aktivitäten durchführen können. Und diese Wege zu diesen Sehenswürdigkeiten sind natürlich vorgegeben, unter anderem eben durch bauliche Strukturen. Und Sie können sich vorstellen, so ein Tourist oder die Touristen sind, wir sagen das, multi-optional. Das heißt also, sie haben ganz viel verschiedene Ansprüche, sie haben einen verschiedenen Background, sie wollen verschiedene Dinge sehen. Aber wenn sie dann im Reiseziel sind, suchen sie natürlich schon auch, ähnlich wie Ameisen, das ist ja so ein bisschen der Tenor in unserem Brand 1-Interview, diese Attraktionen auf im Reiseziel, wo man eben touristische Erlebnisse schaffen kann oder erleben kann. Und eben durch diese Korridore, die dann gegangen werden in diesen Reisezielen, entsteht durch die Masse dann eben diese Besucherströme. So, das ist so ein Modellansatz, wie man sowas erklären kann. Also letzten Endes wird eben, ist ein Zusammenspiel aus den baulichen Infrastrukturen vor Ort, aus dem Angebot, Stichwort Kreuzfahrtschiffe in Dubrovnik, aber eben natürlich auch aus den Interessen und den individuellen, spontanen Entscheidungen, die die Touristen vor Ort, aber auch vor der Reise schon treffen.
Also ganz plastisch, ich komme gerade aus Dänemark, war in Kopenhagen, denke natürlich, ich habe da wahnsinnig individuellen Urlaub gemacht, aber natürlich bin ich auch zur Meerjungfrau gelatscht und da waren natürlich dann am Ende alle. Also da bin ich dann doch die Ameise.
Ja, na ganz klar, das ist ein wunderbares Beispiel. Ne? Die Kollegen aus der Schweiz bringen mal als Beispiel New York und den Times Square. Das ist ähnlich. Selbst wenn sie noch nie in New York waren, werden sie unweigerlich dann irgendwann da landen oder die Spanische Treppe in Rom oder der Eiffelturm in Paris. Das sind natürlich solche Landmarks, die einfach, die gibt es nur einmal. Und das ist natürlich auch schwierig, dann beispielsweise in Form von irgendwelchen Recommender-Systemen Alternativen vorzuschlagen. Nach dem Motto, der Eiffelturm ist voll, besuchen Sie deswegen Sacré-Cœur. Das ist natürlich auch wunderschön, aber es ist eben nicht der Eiffelturm.
Jetzt gibt es noch ein anderes Wort, was ich gerne noch besser verstehen würde. Das ist der Flow-Based Tourism und der hat damit auch was zu tun, ne?
Ja, genau, das ist genau dieser Ansatz, den ich gerade versucht habe zu skizzieren. Ne? Das ist dieser Ansatz, dass man eben, wenn man versteht, wie sowas funktioniert, dass man dann natürlich eben den Touristen im Blick hat und versucht eben, ja, mit seinen individuellen Wünschen, die er hat, und diesem Verständnis, wie diese Besucherströme passieren, eben dann Ableitungen zu treffen vor Ort. Ne? Das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass man natürlich auch verstehen muss, wer sind denn überhaupt meine Gäste? Und das hängt auch damit zusammen, was habe ich denn für eine Einwohnerstruktur? Ja? Wenn wir über Overtourism sprechen, dann ist es ja oftmals auch so, dass Angebot und Nachfrage, also sprich die Einwohnerperspektive und die Touristenperspektive nicht unbedingt passend sind. Ja, das heißt also, wenn wir eine Zielgruppe haben, die in das Reiseziel kommt, die laut ist, die rumpöbelt, die Alkohol trinkt an öffentlichen Plätzen, die sich vielleicht nicht an kulturelle Gepflogenheiten in ausländischen Fernreisezielen hält, dann ist das natürlich problematisch.
Auf den Aspekt werden wir sicher hier später im Gespräch auch noch eingehen. Ich würde noch gerne kurz bei den, ich sag mal, Landmarks bleiben, die Sie auch gerade so genannt haben, Spanische Treppe, Eiffelturm und so. Ich persönlich finde es tatsächlich, und das ist natürlich nur so Geschmack, ja, aber ziemlich anstrengend, so übervolle, überlaufene Orte. Erst recht, wenn ich beispielsweise mit dem Hund unterwegs bin, da sind wir wieder bei der Zielgruppe, weil dann denke ich auch so, oh Gott, nee, da will ich jetzt nicht auch noch rein. Aber was ich interessant finde, in dem Gespräch, auch in der Brand 1, was Sie erwähnen, dass für einige Leute das auch ein Qualitätsmerkmal ist, so ein bisschen wie die Schlange beim Bäcker oder so, ne? Das muss irgendwie gut sein.
Ja, das kennen Sie ja, ne? Ich bringe in dem Brand 1 Interview, glaube ich, auch das Beispiel mit dem italienischen Ort oder italienischen Piazza. Ich war jetzt mit meiner Familie im letzten Jahr in der Toskana im Urlaub. Und wenn Sie da durch San Gimignano beispielsweise gehen und Sie gucken in die Gassen rein und dann sehen Sie links beispielsweise eine Gasse, die führt ins Leere und da sehen Sie niemanden und rechts sehen Sie eine kleine Gasse und Sie sehen da hinten Licht und jede Menge Menschen stehen, dann würden Sie eher nach rechts gehen und diesen Menschenmassen nachgehen, weil Sie denken, okay, da ist es vielleicht irgendwas, was es zu sehen gibt oder ähnliches, ja, oder da sind viele Menschen, da muss es eine Sehenswürdigkeit geben oder ähnliches. Also das sind so Punkte, die natürlich dann eine Rolle spielen.
Was ich auch interessant finde, und darüber wird auch in den Medien relativ viel diskutiert, da würde mich auch mal Ihre Einschätzung interessieren, ist, ich habe diesen Sommer wieder so Geschichten gehört, dass es Orte gibt, wo irgendwie Influencer für wahnsinnige Aufläufe gesorgt haben. Es war jetzt irgendwie diese Trollzunge in Norwegen, wo jetzt angeblich immer mehr Leute hinkommen und die jetzt deswegen extra einen speziellen Bergrettungsdienst irgendwie eingerichtet haben, weil so viele Leute irgendwie kommen, mit denen sie nie gerechnet haben. In diese Richtung scheint ja Besucherlenkung dann doch zu funktionieren, oder? Wenn die großen, reichweitenstarken Influencer das irgendwie machen.
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, ne? Und das ist ja nicht nur Trolltunga jetzt, was Sie erwähnt haben als Beispiel, sondern das ist eben auch in ganz vielen anderen Orten so. Jetzt ging es gerade beispielsweise ganz stark durch die Medien in den Dolomiten, wo es diese Problematik gibt. Und das Perfide an dieser Sache ist ja eben, dass das über Nacht passieren kann, ne? Und dass im Prinzip ja auch kein Reiseziel oder kein Ort, das vielleicht auch vorher kein Reiseziel war, eben davor gefeit ist, dass irgendetwas über Nacht viral geht und das dann entsprechend eben am nächsten Tag Menschenschlangen vor der Tür stehen. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Und meine Meinung dazu ist, da müssen wir uns alle auch so ein bisschen hinterfragen, auch unseren Umgang mit den sozialen Medien. Ne? Ich bin da durchaus kritisch eingestellt, dass man das nicht unbedingt jetzt immer befolgen muss, nur weil da eben schöne Bilder gepostet werden, dass man das eben auch unbedingt direkt dahin fahren muss. Das meinte ich eben auch eben mit einem im Eingangsstatement, dass die Menschen sich vor Ort auch vorab der Reise informieren müssen und sich auch bewusst sein müssen, eigentlich, dass sie vor Ort Gast sind. Nur man sollte sich eben als Tourist oder als Urlauber immer auch vor Augen halten, wie würde ich mich denn fühlen, wenn Urlauber sich bei mir zu Hause so verhalten würden. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel hilft oftmals eben auch, an seinem eigenen Verhalten etwas zu ändern. Aber ich gebe Ihnen recht, so gesehen funktioniert natürlich diese digitale Lenkung ganz hervorragend. Man darf jetzt aber nicht den Trugschluss haben, dass jetzt ein Reiseziel wie die Dolomiten, die ja sonst im Marketing schon sehr gut aufgestellt sind, aber jetzt hingehen können und über Nacht diese ganzen Massen mit dem gleichen Manöver wieder wegbringen. Das ist nicht ganz so einfach.
Und das liegt einfach daran, dass selbst sehr, sehr erfolgreiche Reiseziele wie die Dolomiten dann auch gar nicht die Reichweite haben, ne?
Ja, genau, ja. Da ist natürlich, ähnlich wie jetzt auch durch die Medien ging, mit den generell der Plattformmacht im Tourismus mit Booking und der Hotelklage gegen Booking, zeigt sich eben auch hier, wie natürlich Social Media und die Art, wie wir über Reisen kommunizieren, dass das natürlich auch wirkmächtige Plattformen sind. Und dementsprechend auch generell die Digitalisierung ein maßgeblicher Treiber eben auch für Übertourismus ist.
Das sagt der Tourismusforscher Julian Reif hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen noch weiter über die Lenkung von Touristenströmen und vor allen Dingen aber auch über mögliche Lösungsansätze für die Einheimischen. Herr Reif, Sie haben es hier und da schon angesprochen. Eine große Gruppe, um die man sich auch kümmern muss, wenn man irgendwie eine Tourismusdestination ist, das sind die Leute, die da wohnen, also die Einheimischen. Und Sie meinen, dass sich viele Konflikte eigentlich lösen lassen, wenn man die Einwohnerinnen und Einwohner einfach ja besser einbezieht, ihnen besser zuhört. Wie konkret kann das beispielsweise gehen?
Ja. Wir forschen da ganz lange dran schon an diesem Perspektivwechsel, dass man eben nicht nur den Gast im Fokus hat, eben, sondern eben auch den Einheimischen. Und letzten Endes ist dieses Narrativ, was die ganze Zeit im Vordergrund stand, ist, was können eigentlich die Einheimischen für den Tourismus tun? Ja, und das muss eben umgewechselt werden oder umgeswitcht werden in, was kann eigentlich der Tourismus für die Einheimischen tun? Ja, und das Interessante dabei ist, mittlerweile sehen wir in unseren Daten dazu, zumindest bundesweit, das Verständnis dafür, dass der Tourismus ein Wirtschaftsfaktor ist, sprich, dass er Arbeitsplätze sichert, das ist schon ziemlich gut durchdrungen. Ja, das ist verstanden worden von ganz vielen Menschen. Damit holen sie auch eben niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Ja, was aber noch nicht durchdrungen ist, sind solche Punkte wie, dass der Tourismus natürlich auch einen großen Beitrag dazu leistet, wie meine Lebensqualität vor Ort ist. Ja, das heißt, Reiseziele müssen auch viel mehr dafür sensibilisieren. Hey Leute, und den Tourismus bei uns gäbe es beispielsweise diesen Supermarkt gar nicht, die Restaurantvielfalt gar nicht. Ja, andere Orte in vergleichbarer Größe haben vielleicht nur einen kleinen Tante-Emma-Laden. Wir haben 3 Großsupermärkte, ja, die sogar noch sonntags aufhaben. Das sind so Punkte, die noch viel mehr in den Fokus gerückt werden, um die Menschen vor Ort auch wieder mitzunehmen. Gleichzeitig eben auch überhaupt die Bevölkerung mit einzubeziehen im Rahmen von Beteiligungsprozessen, wie eigentlich die touristische Entwicklung in Zukunft aussehen soll. Ja, das heißt, Einheimische müssen da auch ein Mitspracherecht haben. Das sagen unsere Daten in Deutschland. Sie hatten eben eingangs angesprochen, die Proteste in Barcelona. Und das ist ja immer auch vor den Sommerferien ist das ja ein großes mediales Thema auch. Die Menschen, beispielsweise auf den Kanaren, die demonstrieren ja nicht gegen den Tourismus. Die demonstrieren oftmals ja auch gegen die Art des Tourismus und wie er umgesetzt wird. Ja, und das ist also ein ganz großes Problem. Das darf man eben auch nicht vergessen bei all diesen Diskussionen.
Und das würde auch bedeuten, dass beispielsweise jetzt zum Beispiel diese Eintrittsgelder in Venedig, die sind ja jetzt auch viel diskutiert worden, gerade diesen Sommer, die können schon was Sinnvolles sein, wenn davon, ich sag mal, die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren.
Ja, unbedingt. Das muss natürlich dann sichergestellt werden, ne? Und diese Projekte sollten idealerweise dann auch so ausgewählt werden, also im Mitspracherecht der venezianischen Bevölkerung, sodass eben gesagt werden kann und auch von Einwohnerseite argumentiert werden kann, ey, wir merken davon was, ja, es wird damit was umgesetzt, es wird was geändert daran. Ne? So verstehe ich die Maßnahme und das wäre eigentlich ein guter Ansatz. Die Maßnahme wird nicht funktionieren, aus dem Blickwinkel betrachtet, dass es eben Menschen abhält, davon nach Venedig zu reisen. Das wird nicht passieren.
Aber eine andere Idee, die Sie ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass man die Einheimischen auch besser informiert und sagt, ah, Achtung, heute kommen irgendwie, weiß ich nicht, 8 Kreuzfahrtschiffe an, heute können es wirklich besonders voll werden, vielleicht bleibt ihr mal zu Hause.
Ja, genau. Es sind nicht nur Kreuzfahrtschiffe, es sind ja auch Events beispielsweise. Ne? Wir wissen beispielsweise aus kleineren Touristenorten, die freuen sich ja, wenn Events da sind, die Einwohner. Die nehmen ja auch teil an solchen Events. Problematisch ist es dann, wenn es Groß-Events sind, die dann, und das ist immer oftmals der größte Kritikpunkt, eben dann dafür sorgt, dass man nicht mehr irgendwo durchkommt. Ne? Das ist also Verkehrschaos ist einer der, und Parkplatzsuchprobleme, ja, sind weiterhin einer der größten Kritikpunkte, wenn wir in unsere Daten schauen, was die Tourismusakzeptanz vor Ort anbelangt. Und da hilft es natürlich, wenn Reiseziele frühzeitig eben auch informieren.
Was ich sehr interessant fand in dem Gespräch bei der Brand 1 war tatsächlich, dass Sie gesagt haben, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die jeweilige Kommune oder Stadt das auch lenkt. Also Sie haben so ein bisschen den Vergleich aufgemacht, der ist wahrscheinlich ein bisschen wackelig, aber trotzdem fand ich ihn spannend, Barcelona und München. Ne? Also dass da sozusagen auch relativ ähnlich viele Leute kommen, aber in München sich kaum jemand oder weniger Leute, also ich kenne auch in München Leute, die sagen, es sind zu viele Touristen, aber es ist nicht so ein Riesenthema offensichtlich.
Ja, klar. Ja, der Vergleich kommt daher, weil natürlich, wenn Sie sich die Zahlen angucken, also allein die Relation amtlich erfasste Übernachtung auf Einwohner, dann sind diese beiden Städte relativ vergleichbar. Wir haben aber in München den Sonderfall oder die Situation, dass ja die Angebot und Nachfrage recht gut zusammenpassen. Das heißt, dass die Stadt achtet ja auch darauf, wen sie im Marketing entsprechend auch anspricht. Ja, das ist ein Punkt. Zum anderen ist es so, dass die Münchner über Jahre auch ganz gut wissen, wo die Hotspots tatsächlich sind und sich gleichzeitig innerhalb der Stadt jede Menge Rückzugsflächen finden, wo die Einheimischen dann eben auch die Möglichkeit haben, ja, diesen Massen dann auch zu entfliehen. Das ist relativ an gewissen Orten, ballt sich das dann. Ne? Aber das ist nicht unbedingt auch anders in Venedig. Ne? Wenn Sie an der Rialto-Brücke stehen, dann ist es natürlich total voll. Wenn Sie aber ein paar Straßen weiter weggehen, dann ist es natürlich auch da deutlich weniger los. Ne? Und das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Wir reden da immer über tatsächlich räumlich wie zeitlich ganz klar abgrenzbare Phänomene in der Regel.
Ja, München hat ja natürlich auch noch das Oktoberfest, ne? Das heißt, das ist vielleicht sehr gut eingrenzbar sozusagen, ja.
Das ist sehr gut eingrenzbar, ne? Oder ich sag mal, auch Heimspiele von den Fußballmannschaften in München ist es ähnlich, ja. Aber das Oktoberfest ist ein gutes Beispiel. Und ich kenne eben aus dem privaten Umfeld auch Berichte, die dann sagen, ja, ich weiß das, dann fahre ich nicht mehr mit der U-Bahn die Strecken, weil das lohnt sich für mich gar nicht.
Was hat Sie denn in Ihrer Arbeit in den letzten Jahren am meisten überrascht, was den Menschen vor Ort, also den Einheimischen, die da leben, am meisten hilft? Was haben Sie lange nicht so wahrgenommen?
Also erstmal hat es mich überhaupt überrascht, dass diese Perspektive überhaupt so stark im Vordergrund steht. Also das war, ich sage jetzt mal, vor 15 Jahren noch nicht in dem Maße Thema gewesen, wie das heutzutage ist. Heutzutage können Sie eigentlich keine nachhaltige Tourismusentwicklung mehr machen, ohne die Einheimischen mit einzubeziehen. Das geht einfach nicht. Und das hat mich schon überrascht, dass dieses ganze Thema so stark an Fahrt aufgenommen hat. Was den Menschen hilft vor Ort, um auf Ihre Frage zurückzukommen und was mich da vielleicht besonders überrascht hat, sind so Aussagen wie, das wissen wir beispielsweise aus einem Forschungsprojekt von meiner Kollegin Sabrina Seeler, die in St. Peter-Ording auch so ein Hotspot des Tourismus hier bei uns in Deutschland geforscht hat und dann kamen dann in so Fokusgruppengesprächen über die Vorortentwicklung des Tourismus auch zum Vorschein bei der Diskussion, was bringt der Tourismus eigentlich alles Gutes, Stimmen, die sonst eigentlich kritisch dem Tourismus gegenübergestellt sind, dann auf einmal sagen, ach ja, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist einfach für mich auch ein Zeichen, was ich eben schon gesagt habe, dass man einfach auch ein bisschen mehr dafür sensibilisieren muss, in welchem Juwel man eigentlich wohnt. Ja, ist man auch wertschätzt dann eben, dass Leute auch uns besuchen kommen, Ja, und so kann man dann auch Einheimische vielleicht auch zu positiven Botschaftern eben bringen. Also das finde ich eigentlich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Wir reden in der Forschung immer darüber, dass wir den Sense of Place der Einheimischen stärken wollen. Also dass wir quasi die emotionale Verbundenheit mit dem Ort stärken wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.
Und das alles zusammen, inklusive digitaler Besucherlenkung, kann dann tatsächlich dazu führen, dass es sowohl für die Besuchenden als auch für die Leute, die vor Ort leben, möglicherweise in den nächsten Jahren doch irgendwie besser und verträglicher wird.
Das wäre so der Wunschansatz, ne? Das ist zum einen natürlich, dass durch, ja, in Klammern digitale, ja, Möglichkeiten und eine Partizipationsansatz mit den Einwohnern eine nachhaltige Tourismusentwicklung vor Ort gibt, die auf der einen Seite natürlich das Erlebnis des Gastes verbessert, auf der anderen Seite eben auch die Lebensqualität der Einheimischen.
Das sagt Julian Reif im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und vielleicht eine letzte Frage. Wir haben viel über Ameisen geredet und so. Wo sind Sie denn eine Ameise eigentlich im Urlaub?
Ja, natürlich sind wir selbst davon nicht gefeit, vor den ganzen Dingen. Ne? Ich hatte berichtet, dass ich letztes Jahr in der Toskana war und wir haben uns natürlich auch den schiefen Turm von Pisa angeguckt. Und dann ist man ja unweigerlich auch entsprechend in diesen Schlangen drin. Ne? Aber ja, ich habe eine Familie mit 3 Kindern und dann hat man die alle mal im Auto und dann ist man natürlich, fährt man nicht wieder zurück, weil man endlich mal in Pisa angekommen ist.
Ne? Dann muss das Selfie natürlich sein. Noch mehr Hintergründe zum digitalen Besuchermanagement könnt ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Tourismus ab Seite 78 lesen. Den Link dorthin, wie gewohnt, gibt's in den Shownotes. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Urlaub und Tourismus hören wollt, hört doch gern auch in die letzten beiden Episoden rein. Da gibt's zum einen einen Lobgesang auf die oft so belächelte Pauschalreise und ziemlich spannende Einblicke in das Selbstverständnis vom Kreuzfahrtkonzern AIDA. Und während wir in dieser Episode gelernt haben, dass die digitale Besucherlenkung allein noch nicht so dolle funktioniert, kann ich sagen, dass das bei Podcasts wirklich komplett anders ist, denn da helfen Sterne und Kommentare tatsächlich, dass andere Leute diesen Podcast hier finden. Wenn ihr uns also unter die Arme greifen wollt, weil ihr schätzt, was wir hier jede Woche machen, dann gebt uns einfach 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Da gibt's auch nicht sowas wie Overtourism oder so, denn das hilft uns wirklich. Für die kommende Ausgabe bin ich dann mit dem Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH verabredet. Wir wollen unter anderem über den lokalen Widerstand gegen Airbnb sprechen. Denn Hamburg hat da einen ganz eigenen Weg gefunden. Dabei geht es übrigens auch um die Frage, wie Tourismus in der Stadt besser verteilt werden kann. Also auch wieder ein Aspekt, den wir hier auch schon angesprochen haben. Dürfte durchaus spannend werden. In diesem Sinne gern bis nächsten Freitag.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.